Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Wie heißt das so schön? Heuer geht's nach Österreich. Und zwar werden wir uns ein bisschen mit den Marktzahlen beschäftigen, Andreas. Und dazu haben wir uns eine wahrhaftige Expertin eingeladen.
Und zwar, oder? Genau, und zwar die Frau, die alles über den österreichischen Fundraising-Markt weiß, weil Ruth Williams seit einiger Zeit natürlich nicht nur im Bereich der Stiftung sehr erfahren und kompetent ist, sondern auch den österreichischen Fundraising-Verband als Geschäftsführerin. Ich glaube, das ist ein Titel, Ruth, verantwortest. Herzlich willkommen im Podcast.
Herzlich willkommen.
Hallo Andreas, hallo Jörg.
Schön, dass du da bist. Und dann starten wir doch mal gleich rein, Ruth, wie heuer. Ich sage immer so gern, heuer ist wahrscheinlich total falsch und alle lynchen mich jetzt. Aber wie sehen denn die Zahlen aus bei euch? Habt ihr einen ähnlichen Trend wie wir?
Ja, heuer. Auf unserem aktuellen Spendenbericht, den wir jedes Jahr publizieren, steht auch das aktuelle Jahr. Aber es sind natürlich die Zahlen vom Vorjahr, logischerweise, weil man muss ja immer schauen, was das Gesamtjahr bringt. Wir haben letztes Jahr im November den letzten Spendenbericht veröffentlicht. Tradition, immer bevor die Spendenhochsaison losgeht. Und wir haben uns sehr gefreut, weil wir haben uns eigentlich gedacht, dass es einen größeren Rückgang geben wird. Aber wir haben wieder eingespielt bei 1,07 Milliarden Euro Gesamtspendenaufkommen. Und das ist eine sehr beeindruckende Zahl und nur ein sehr kleiner Rückgang von 0,5% gewesen zum Vorjahr. Aber da ist natürlich die Inflation nicht mitberechnet, muss man an dieser Stelle dazu sagen.
Naja, aber trotzdem, Ruth, also es ist ein konstantes Ergebnis und das ist natürlich in den jetzigen Zeiten nicht selbstverständlich, dass das so ist. Wir gehen ja alle davon aus, es geht radikal zurück und Österreich konnte die Zahlen halten. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass Österreicherinnen und Österreicher weiterhin so treu für die gemeinnützigen spenden?
Ich freue mich auch sehr über das Ergebnis, weil ich glaube, es ist einfach ein Zeichen dafür, wie tief die Kultur des Gebens und wie groß die Solidarität bei den Menschen ist, wie tief diese Kultur verankert ist. Das ist einfach ein Bekenntnis zum Sektor und es lassen sich sehr viele Menschen eben durch Einzelschicksale oder Initialereignisse emotionalisieren oder spenden für Themen, die ihnen selbst nahe sind, weil sie vielleicht selbst betroffen sind. Und prinzipiell wissen wir ja die Gründe, warum Menschen spenden. Aber ich glaube, in Österreich ist die Solidarität sehr weit und gut verankert, besonders im Klein- und Mittelspendenbereich. Die machen nämlich 80% vom Gesamtaufkommen aus. Und es ist einfach eine sehr schöne Tradition, die offensichtlich weitergeführt wird.
Aber gut, man hört ja aller Zeiten in allen Medien ständig, die Solidarität der Menschen nimmt ab. Die Menschen gucken lieber weg, jeder schaut eher auf sich. Und trotzdem sagen die Zahlen ja was komplett anderes.
Ja, und die Zahlen sagen nicht nur beim Geld, also bei finanziellen Spenden etwas anderes, sondern auch, wenn man sich ansieht, beispielsweise, wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Das ist auch eine sehr hohe Zahl für Österreich. Es sind 3,8 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ich glaube, das ist auch so das Wurzelwerk, wo großes Verständnis dann auch dafür aufgebaut wird, warum gemeinnützige Organisationen das tun, was sie tun und wo man dann einfach auch Vertrauen in die Organisationen aufbaut und deswegen auch bereit ist, dauerhaft zu geben.
Gut, aber dann muss ich doch mal nachfragen, heißt das dann auch, dass im Grunde dieses Anti-NGO-Narrativ, was uns ja nun seit dem letzten Jahr auch in Österreich begleitet, dass das nicht verfängt? Ist das ein positives Zeichen oder ist es quasi erst auf dem Weg? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, die Organisationen überzeugen durch ihre gute Arbeit und auch durch die gute und transparente Kommunikation. Und auch durch die Sicherheitsmaßnahmen, die bei uns gesetzt werden. Also sind 2/3 von allen Spenden in Österreich beispielsweise Spendengütesiegel geprüft. Das heißt, die Spenderinnen haben auch eine große Sicherheit, dass ihre Gelder nachhaltig dort wirken, wo sie Wirkung entfalten sollen. Und das wirkt sich positiv aus, auf jeden Fall, ja.
Und wenn du jetzt einen Trend ableiten müsstest, wie gesagt, das sind ja Zahlen vom letzten Jahr. Mittlerweile ist ja Weihnachten schon gelaufen. Würdest du sagen, das hat sich fortgesetzt, auch in diesem Jahr?
Wir haben gesehen, dass die Weihnachtszahlen durchaus weiterhin positiv überrascht haben. Sie sind nämlich nicht nur stabil geblieben, sondern sie haben sogar bei einigen Organisationen die Erwartungen übertroffen. Es gibt ja immer zum Beispiel den Spendenindex von Direct Mind und da werden 150 Millionen Euro vom Gesamtspendenaufkommen beleuchtet und da sind wir 4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert und damit auch auf einem Höchststand. Also Weihnachten war noch einmal sehr erfreulich und die Menschen haben große Solidarität gezeigt, trotz Teuerung, die sie alle selber betrifft, was mich auch im besten Sinne überrascht und haben weiterhin ihre Organisationen unterstützt. Ja.
Aber nicht alle Organisationen können jubeln, wenn ich den Spendenbericht richtig gelesen habe, denn es gibt auch in einzelnen Segmenten ja Rückgänge, insbesondere bei den großen Organisationen. Ruth, was denkst du, woran liegt das, dass große Organisationen gerade verlieren und die kleinen Organisationen gewinnen, was den Spendenumsatz betrifft?
Wir haben tatsächlich gesehen, dass das Bild recht durchwachsen ist. Es gibt manche Organisationen, die haben tatsächlich wachsen können in ihrem Spendenaufkommen und andere haben große Rückgänge in ihrem Aufkommen verzeichnen müssen. Das hängt unter anderem sicher auch damit zusammen, dass viele der großen Organisationen ganz stark in der Ukraine-Hilfe aktiv waren. Und dadurch, dass eben die Unterstützung für die Ukraine leider, dadurch, dass es sicher auch medial von vielen, vielen anderen Themen überschattet wird oder verdeckt wird, weniger wird, hat das natürlich auch Auswirkungen auf Organisationen, die sehr intensiv in der Unterstützung in der Ukraine aktiv waren. Das ist ein Grund dafür. Andererseits glaube ich auch, dass viele mittelgroße Organisationen sehr strategisch in den letzten Jahren in ihr Fundraising investiert haben und dass jetzt davon eben die ersten Früchte sichtbar werden.
Ja, ich glaube, Ruth, vielleicht auch noch ein anderer Aspekt. Könnte es sein, dass die Großen es überzogen haben in ihren Fundraising-Aktivitäten, dass der Markt durch ihre intensive Ansprache vielleicht sogar gesättigt ist?
Ich würde nicht unbedingt sagen gesättigt, aber dadurch, dass wir sehen, dass das Spendenaufkommen in seiner Gesamtheit eigentlich stagniert, was ein sehr positives Zeichen ist, muss sich dieser Kuchen einfach unterschiedlich verteilen. Und ich glaube, wir sehen einfach eine gewisse Umverteilung.
Was aber auch bedeutet, dass die mittleren und kleineren Organisationen ja sich auch nochmal ganz stark professionalisiert haben. Denn sonst hätten sie gar nicht wachsen können. Es ist ja nicht so, dass das Geld wie beim so ein Sternregen ist, der auf die Menschen niederkommt, sondern ich glaube, das ist ja auch harte Arbeit für jede Organisation.
Ja, Fundraising ist, und das wissen wir alle, die das aktiv betreiben, ist harte Arbeit und natürlich auch eine strategische Aufgabe, die sich dann erst nach einigen Jahren in den meisten Fällen beginnt zu rentieren. Das ist eine Investition und da merken jetzt Organisationen, die begonnen haben oder ihre Investitionen weitergeführt haben, wie sich das eben positiv auswirkt. Was auch ein Grund sein kann, ist, dass ja in Österreich Anfang 2024 die größte rechtliche Gemeinnützigkeitsreform seit Jahrzehnten in die Umsetzung gegangen ist. Und das
an der ihr ja auch beteiligt wart, ne, Ruth?
Ja, an der wir auch beteiligt waren, genau. Auch sehr, sehr intensiv, natürlich mein Vorgänger, der Günter Lutschinger, also ganz intensive Arbeit an dem Thema über Jahre. Und das Herzstück davon war die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit auf alle Themen. Das heißt, du hast jetzt einfach mehr Organisationen, die auch mit diesem kommunikativen Argument, die auch mit diesem Marketinginstrument und mit diesem Hebel der Spendenabsetzbarkeit werben können. Und das ist natürlich auch sicher ein Push für viele kleine und mittlere Organisationen, die vielleicht vorher da keinen Zugang gehabt haben.
Aber nun habt ihr ja auch im letzten Jahr sehr gepusht, dieses Thema Großspender, Hochvermögende, was ja in Österreich tatsächlich nochmal so ein Feld ist, wo es sich lohnt, auch nochmal anzugehen. Was ist daraus geworden aus dieser Initiative?
Es ist ein langer Weg, es ist ein Marathon und kein Sprint. Tatsächlich ist das ja bei uns ganz spannend. Jetzt haben wir dieses beachtliche Gesamtspendenaufkommen und wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir, dass 80% von kleinen und mittleren Haushalten kommt. Nur 20% von Unternehmen, von Förderstiftungen, von Großspenderinnen, Philanthropinnen. Und wir haben es uns eben zum Ziel gesetzt, das Ausmaß jener vermögenden Menschen, die sich mit größeren Summen zivilgesellschaftlich engagieren, zu erhöhen. Aber natürlich ist das etwas auch hier. Es braucht Bewusstseinsbildung, es braucht die Möglichkeiten anzudocken, es braucht ganz viel Austausch und das ist einfach auch etwas, das dauert, auch in der Vertrauensarbeit. Aber es gibt erfreulicherweise schon einige tolle Philanthropinnen, die als Role Models vorangehen und wir hoffen, dass es eben in den nächsten Monaten und Jahren hier auch noch einen weiteren Push in diese Richtung geben wird und ja, arbeiten intensiv daran auf jeden Fall.
Nun hast du eben gesagt, die Organisationen haben einen guten Job gemacht. Ich glaube, das kann man ohne weiteres so sagen, denn die Stimmung selber ist ja auch in Österreich jetzt nicht die beste. Du hast es angesprochen, Konsumklima ist schwierig, Inflation, politische Lage. Glaubst du, dass sich das so halten wird auch in diesem Jahr? Also ich sag mal, dieser positive Gegentrend, der sich dann in Spenden niederschlägt, oder glaubst du, irgendwann holt die Realität auch die Spendenden ein?
Ich blicke optimistisch in die Zukunft im Sinne von, ich glaube, wir werden uns auf diesem Niveau halten können. Zeitgleich glaube ich aber auch, dass wenn wir es nicht schaffen, vermögendere Personen zu aktivieren, mehr zu geben, weil sie mehr geben können, anteilig zu ihrem Einkommen oder zu ihrem Vermögen, dass ich das langfristig wahrscheinlich schwer ausgehen wird, weil es ist auch sicher eine demografische Frage. Die durchschnittlichen Spender und Spenderinnen in Österreich sind über 60, kommen in ihre dritte Lebensphase. Die Generationen, die nachkommen, haben ein ganz ein anderes Spendenverhalten und sind zwar ebenso solidarisch, aber spenden ganz anders und sind vielleicht nicht mehr Personen, die jeden Monat den gleichen 2 oder 3 Organisationen spenden und das über 30 Jahre. Und das ist natürlich etwas, da muss man jetzt beginnen vorzubauen und sich überlegen, was für eine Strategie das auch für die Zukunft heißt. Und das ist für den Moment, finde ich, noch nicht ganz absehbar, in welche Richtung sich das entwickelt.
Das wäre auch jetzt meine Frage. Du hast es angesprochen, da kommt eine ganz neue Generation. Ist das so ein Thema, das ihr auch auf dem nächsten Fundraising-Kongress quasi spielen werdet? Und wenn ja, was für Werkzeuge habt ihr da heuer im Kasten?
Ja, die Werkzeuge, die wir heuer im Kasten haben werden, das wird sich jetzt erst in den nächsten Wochen herauskristallisieren. Wir haben heute tatsächlich jetzt im Anschluss unser erstes Programmkomitee-Meeting. Ich freue mich schon sehr, es geht los, ÖFK 2026. Wir haben auf jeden Fall unseren Call for Papers offen. Also bitte alle Menschen, Personen, die ihr Fundraising-Wissen auf dem Kongress teilen wollen, sind herzlich eingeladen, hier eben einzureichen. Aber natürlich, es wird dem einen Mix geben müssen, auch am Kongress von unterschiedlichen Themen und die nächste Generation ist sicher auch eines, das wir uns ansehen werden.
Also der Aufruf, nicht nur teilzunehmen an dem Kongress, sondern auch selber mit Beiträgen zu kommen, ist glaube ich, an der Stelle richtig platziert, Ruth. Aber lass mich nochmal zurückkommen zu den Spendenmarktzahlen. Also ihr habt, glaube ich, sicherlich, da bin ich mit dir einig, dass ist nicht nur in Österreich so, sondern auch in der gesamten Dachregion im Bereich der Mid-Level und der Major-Donor gibt es durchaus noch Optimierungsbedarf. Da ist Potenzial, das noch nicht ausgeschöpft ist. Ich finde aber auch, wenn man bei euch auf die Zahlen guckt, ihr könntet ja auch noch ein paar Männer mehr aktivieren, denn es sind ja offensichtlich mehr Frauen, die geben. Das wäre ja durchaus ein Thema. Aber auch das Thema Katastrophenspende. Ihr habt natürlich durch das tragische, schlimme Hochwasser sind, glaube ich, 30% der Mittel für die Katastrophen im Inland gegeben worden. Und das Ziel muss es ja sein, unabhängig von Katastrophen eine hohe Spendenbereitschaft zu haben. Wo siehst du da die Herausforderung vielleicht auch in deinem Verband?
Also einerseits natürlich, man merkt in Jahren, in denen es fürchterliche Naturkatastrophen im Inland, im Ausland oder eben auch kriegerische Auseinandersetzungen gibt, dann merkt man natürlich, dass auch die Spenden sich thematisch verschieben. Und in Österreich haben wir hier erfreulicherweise mit beispielsweise Nachbar in Not oder Licht ins Dunkel und dem ORF auch ganz starke Medienpartner, die diese Themen dann sehr, sehr breit und über längere Zeiträume immer wieder kommunizieren und somit auch einfach in der Aufmerksamkeit der Spendenpersonen mehr im Vordergrund sind. Allerdings wissen wir ja auch, dass eine gewisse Müdigkeit vielleicht auch einfach bei den Personen sich mittlerweile breit macht, weil es leider so viele unterschiedliche Krisen und Katastrophen sind, die übereinander lappend durchgehend passieren. Also ich glaube, ein Knackpunkt der Zukunft wird sicher auch sein, wie kann man Menschen natürlich über diese wichtigen Initialspenden, wenn ich durch ein bestimmtes Ereignis emotionalisiert bin und gebe, wie kann man sie auch langfristig zum dauerhaften spenden? Wie kann man sie dort behalten oder wie kann man Menschen eben dafür gewinnen? Das ist sicher eines der großen Themen für die Zukunft. Und sicher auch eines sind die Testamentspenden. Also und da merken wir auch mit unserer Initiative zu diesem Thema mit Vergissmeinnicht, die gibt es jetzt seit 13 Jahren, ist auch die größte Initiative im Verband und da merken wir einfach alle 3 Jahre machen wir auch eine Studie mit der Wirtschaftsuniversität, um abzufragen, wie viele Menschen überhaupt Bescheid wissen, dass man sein Testament einer gemeinnützigen Organisation widmen kann oder mehreren und wie die Bereitschaft ist. Und die steigt auch jedes Jahr an. Und ich glaube, das ist auch zumindest für die nächsten 25, 30 Jahre ein ganz wichtiger Kanal, den man natürlich als Fundwesen der Organisation bespielen sollte und eine ganz wichtige Zielgruppe auch für die Organisation.
Ja, das ist sicherlich richtig. Aber meinst du nicht auch, dass vielleicht die Kommunikation mit den Spendenden sich auch verändern sollte? Wir haben ja durchaus die Situation, dass sich jüngere Spendengruppen gerade nicht angesprochen fühlen. Also die Männer sind ja schwächer als die Frauen, was durchaus ja auch vielleicht nicht nur am männlichen Charakter, sondern vielleicht auch an der Art und Weise der Kommunikation liegt. Wie diskutiert ihr das intern, diese Fragestellung?
Naja, wir beschäftigen uns auch im Großspendenbereich mit dieser Frage, wie kommt man denn zu diesen Menschen, die sich eigentlich nicht finden lassen? Das ist eine ganz spannende Frage. Aber natürlich, gutes Fundraising fußt auch natürlich auf einer guten Kommunikationsstrategie und auch einer zielgruppengerechten Kommunikationsstrategie. Jetzt machen sich natürlich immer besonders online verschiedene neue Kanäle auf. Andere verschließen sich wieder durch unterschiedliche regulatorische Einschränkungen, beispielsweise eben bei Meta letztes Jahr. Also man muss da sehr flexibel bleiben. Und ich glaube, dass es Organisationen erstens leichter haben, die natürlich ganz stark diversifizieren, sowohl bei ihren Zielgruppen als auch bei ihren Kommunikationskanälen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sich da auch gute Expertise ins Haus holt, also Menschen, die tatsächlich auch Kommunikationsexpertinnen sind und man das als Grundlage auch für Fundraising-Aktivitäten sieht, um hier zielgruppengerecht arbeiten zu können, unterschiedlich davon, wie groß man ist und was für Budgets man hat.
Eine Nachfrage. Erstaunlich ist es ja, dass gerade die Agenturlandschaft aus Österreich auf dem Deutschen Fundraising-Kongress regelmäßig diese Direktmarketing-Mailingpreise abgreift. Also offensichtlich sind die Kollegen nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich deutlich kreativer. Wie nimmst du das wahr in diesem Vergleich der traditionellen Mailings in Deutschland im Vergleich zu Österreich?
Ja, ich kann für Österreich eben nur sagen, dass weiterhin das Hausmailing das wichtigste Kommunikationstool beim Fundraising ist, das immer noch den höchsten Return hat. Also das Hausmailing, der Brief, der zu einem nach Hause kommt, das haptische Erlebnis, das ist weiterhin extremst wichtig. Und da natürlich auch der kreative Zugang dazu, auf jeden Fall auch. Aber auch hier gibt es Herausforderungen, beispielsweise natürlich auch gestiegene Preise für Versand oder für Papier und für Druck. Also es ist auch ein Medium, das ist nicht für alle Organisationen machbar, würde ich mal sagen. Für manche ist es wahrscheinlich besser, mit Online-Kampagnen und kleineren Budgets anders zu versuchen, Spenderinnen zu gewinnen. Aber das Mailing ist weiterhin das am besten funktionierendste Fundraising-Tool, auch in Österreich.
Und dabei wollte ich dich gerade fragen, Ruth, ob ihr manchmal auch nach Deutschland schielt oder ob ihr sagt, ja, das ist ganz nett, was da passiert. Ich weiß, du bist auch regelmäßig Gast auf dem Deutschen Fundraising-Kongress in Berlin oder ob ihr sagt, ja, das ist ganz nett, was da passiert, aber wir in Österreich haben doch unsere eigenen Besonderheiten, zum Beispiel das Face-to-Face-Fundraising und diese ganzen Dinge. Oder gibt es da tatsächlich so ein paar Trends, wo du sagst, oh, das finde ich ganz spannend, was bei euch da passiert? Ich glaube, darauf müssen wir uns in Österreich auch einstellen.
Immer. Also wir sind einerseits natürlich gut im Austausch mit den Kolleginnen in Deutschland, auch über den European Fundraising Association beispielsweise. Ich finde, Austausch ist immer wertvoll und natürlich Jedes Land sieht die Dinge ein wenig anders, aber viele Dinge sind übersetzbar in die unterschiedlichen Bereiche. Wir sind auch im Austausch mit den Schweizer Kolleginnen. Und ja, ich besuche natürlich auch die Veranstaltungen der Kolleginnen in der Dachregion und auch darüber hinaus, weil man kann immer etwas lernen und sich inspirieren lassen. Und gerade wenn du von Agenturen noch vorher gesprochen hast, die sind ja nicht nur in Deutschland aktiv, sondern im gesamten Dachraum. Und es sind auch viele eben dann in Österreich vertreten. Und es gibt ganz viel Wissen, das natürlich da geteilt wird und für alle relevant ist.
Gibt es denn auch Themen, die dir quasi länderübergreifend Sorgen machen? Also wo du sagst, oh, da stehen die Kollegen in Ungarn beispielsweise oder in Polen tatsächlich auch vor politischen Herausforderungen. Da habe ich Sorge, dass das auch bald zu uns kommt. Stichwort Politik, Stichwort Anti-NGO-Narrativ oder was auch immer damit zusammenhängt.
Das ist natürlich ein großes Thema und es ist auch ein großes Thema, dieser Shrinking Space of Philanthropy, das wir zum Beispiel eben auch in der European Fundraising Association viel besprechen, wo es eben auch Studien beispielsweise dazu gibt und wo man versucht, die Länder bestmöglich dabei zu unterstützen. Ich glaube, essentiell sind Allianzen und strategische Kooperationen, um sich gemeinsam den Rücken zu stärken. Aber natürlich, das beobachten wir sehr gut. Und das ist eben auch ein Mitgrund, warum ich mich auch in der European Fundraising Association jetzt seit einiger Zeit eben auch im Vorstand engagiere, eben um an diesem Thema auch auf europaweiter Ebene dran zu bleiben. Aber ich glaube wirklich, dass es essentiell ist, dass man hier miteinander gut zusammenarbeitet und das auch über die Ländergrenzen hinaus.
Und dann noch, wir haben zwar gesagt, das ist jetzt hier kein Werbeblock für einen Fundraising-Kongress, der ist ja auch noch in weiter, weiter Ferne. Du hast gesagt, ihr habt gerade erst die Planung gestartet, aber neugierig bin ich natürlich trotzdem. Gibt's irgendwas, worauf wir uns einstellen müssen, was neu um die Ecke kommt bei euch?
Naja, neu um die Ecke, wir werden heuer 30 Jahre alt.
Das weiß ich.
Wir werden heuer 30 Jahre alt. Ja, also ich darf den Fundraising-Verband jetzt seit 2,5 Jahren in meiner Funktion begleiten, aber tatsächlich werden wir heuer 30. Wir sind 1996 gegründet worden und das ist natürlich ein Thema, das sich prinzipiell durchs gesamte Jahr zieht und das auch am Kongress einen großen Stellenwert bekommt, nämlich auch mit ein Blick in die Vergangenheit und auch ein Blick in die Zukunft. Und wir durchforsten unsere Archive und sprechen auch mit vielen Menschen, die den Verband schon länger begleiten und da wird sicher einige spannende Highlights zu diesem Thema auf jeden Fall.
Das hört sich spannend an, Andreas, oder? Bist du da auch als Zeitzeuge, stehst du auch auf der Bühne?
Happy Birthday Fundraising. Tatsächlich muss man mal schauen, aber bestimmt hier Zeitzeuge. Ich glaube, das war ein bisschen Frechwut, oder? Was der Jörg da gerade versucht hat rauszuhauen.
Ich möchte hier neutral bleiben.
Er hat's gemerkt, Ruth.
Ich hab's gemerkt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Kongress und auf die spannenden Menschen, die da sind. Und tatsächlich, Ruth, wenn du jetzt auf die 2,5 Jahre schaust, als letzte Frage vielleicht an dich. Ihr habt ja auch gerade nochmal einen Wechsel im Vorstand, konnte man ja sehen. Was glaubt ihr? Was glaubt der Vorstand? Was glaubt der Verband? Was sind in den nächsten 3 Jahren die großen Themen, mit denen ihr euch wirklich beschäftigen müsst, und zwar mal außerhalb von KI?
Außerhalb von KI. Ja, wir hatten einen Vorstandswechsel. Andrea Johannidis, die jetzt seit 5 Jahren eben die Vorstandsvorsitzende war, hat übergeben Anfang des Jahres an Walter Emberger, der in Österreich unter anderem Teach for Austria aufgebaut hat. Das heißt, da haben wir natürlich jetzt eine ganz starke Bildungsexpertise, die da auch noch mit hineinkommt. Bildung ist uns, oder Fundraising für Bildungseinrichtungen ist uns auch eine Herzensangelegenheit, etwas, das durch die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit in Österreich jetzt eben möglich ist. Das ist natürlich ein Themenbereich, aber generell, wir sehen uns ja hauptsächlich als Aus- und Weiterbilder. Wir wollen bei der Professionalisierung unterstützen. Das heißt, in den nächsten Jahren ist es natürlich eine unserer Kernaufgaben zu schauen, wie kann man denn am Puls der Zeit die Mitglieder bestmöglich unterstützen? Nämlich einerseits, welche Inhalte brauchen sie? Auf welche Art und Weise wollen sie lernen? Wie geht es ihnen auch in Zeiten von engeren Budgets? Das ist natürlich ein Thema, das uns laufend umtreibt und wo wir natürlich versuchen, in der Qualitätssicherung stark voranzugehen. Und daneben ist es natürlich auch die Frage, besonders der kleinen und mittleren Organisationen, wie man jene eben auch unterstützen kann, die vielleicht auch andere Herausforderungen haben als große. Der Bereich im Bildungsfundraising, habe ich schon gesagt, und Testamentspenden. Also es ist ein bunter Blumenstrauß, aber auch ganz viel einfach eben immer diese Kernfrage, wie können wir als Verband die beste Servicestelle für unsere Mitglieder sein? Und da versuchen wir sehr, sehr gut hinzuhören und herauszufinden, wo eben der gemeinsame Nenner ist, wo wir bestmöglich unterstützen können.
Wenn das kein Schlusswort war, oder, Jörg?
Vielen lieben Dank für die Stimme aus Österreich, die Stimme der Vernunft, die Stimme der Zahlen. Und wir sind natürlich sehr gespannt, sobald du uns was verraten kannst, wie die Zahlen in diesem Jahr aussehen werden, ob sich das, was du hier erzählt hast vom Trend her, ob sich das bewahrheiten wird.
Ich hoffe sehr, dass ich euch positiv berichten kann am Ende des Jahres. Und ich freue mich immer über den Austausch mit euch. Macht viel Spaß. Vielen
Danke,
Dank.
Danke, dass du bei uns warst.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.